Hallo und herzlich willkommen hier zur 217. Ausgabe der Gegengrade. Wir kommen in ganz neue Fahrwasser, denn wir sprechen schon wieder über einen Sieg und ziehen das Fazit der Hinrunde hier in der letzten Ausgabe des Jahres 2025, kurz vor Weihnachten. Es ist der 23. kurz nach Arbeitstagsschluss. Thomas, wie geht's dir?
Hallo Anna, einen schönen guten Abend. Mir geht es hervorragend. Die Arbeit liegt hinter mir, die Feiertage liegen vor mir. Jetzt noch ein bisschen Gegengerade. Das ist ja auch ein schöner Abschluss sozusagen des Tages, wenn man so will. Und ich bin nur mal wieder völlig überfordert, was die aktuelle Sportsituation angeht, weil, hey, 20 Punkte, die Hälfte der benötigten 40 oder anvisierten 40 sind im Sack. Wir haben den Tabellenführer geschlagen und what? Ja. Anna, erklär mir das. Was ist da passiert?
Ja, Wahnsinn. 13. Tabellenplatz zum Abschluss der Hinrunde und des Jahres, das ja durchaus eine kleine Berg- und Talfahrt war, mit ein bisschen Berg und viel Tal. und ich muss sagen, 13. Tabellenplatz fühlt sich gut an. Würde ich gerne dauerhaft so einloggen. Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, du warst ja wahrscheinlich im Stadion, ne? Und hast dir da diese fantastische Choreografie, Wahnsinn, live anschauen dürfen. Und finde, also die 20 Punkte stehen uns gut und die drei jetzt zuletzt auch durchaus verdient ans Trikot geheftet, oder?
Das war ja das Überraschende daran. Also ich hatte ganz ehrlich mit wenig gerechnet. Unser Trainer hat das Ganze ja so ein bisschen als, das ist nochmal unser Pokalspiel zum Abschluss der Hinrunde tituliert, weil, mein Gott, da kommt halt der Tabellenerste. Was rechnet man sich da schon als Tabellen, was war meine ich vorher, 15., 14., weiß ich gar nicht genau.
Ich glaube, kein Relegationsplatz mehr. Ich glaube, es war schon.
Kein Relegationsplatz, 15. Ja. schon, naja. Also muss man sich jetzt nicht rasend viel ausrechnen. Wobei ich recherchierte und las ein bisschen, allerdings auch erst hinterher und merkte schon, dass zwar die Ergebnisse auf Schalke stimmten, aber so das Fußballerische wohl auch eher nicht mehr. Wobei die wohl auch schon von einigen Verletzungssorgen geplagt waren. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze schien auch wirklich so ein bisschen Pokalspielcharakter zu haben. Ne? Diese Choreo und ausverkaufte Hütte. Großer Name ist da. Also für ein Fußballfest alles angerichtet. Ich war recht entspannt, weil ich dachte, oh mein Gott, doch.
Was soll passieren?
Was soll schon passieren, beziehungsweise also im positiven Sinne, was soll schon passieren? Wir gucken einfach mal, was passiert. Und siehe da, es passiert in der ersten Halbzeit ja eigentlich herzlich wenig. Was, muss man ja schon mal sagen, für die Eintracht eher ein Kompliment war. Wobei die einzig echte Riesengroßchance hatte ja tatsächlich Eintracht mit der Chance von Bell, mit seinem schwächeren rechten Fuß sehr knapp neben den Pfosten setzte. Ansonsten passierte nicht besonders viel, was das Braunschweiger Defensivverhalten einloben ließ und man merkte halt auf der anderen Seite wiederum, warum Schalke zu dem Zeitpunkt in 16 Spielen erst 8 Gegentore bekommen hatte.
Ja, das stimmt, auch wenn ich das in der ersten Hälfte schon auffällig fand, die Position, aus der Bell diesen Abschluss hatte, den du gerade angesprochen hast, dass so der Bereich im Strafraum beginnt. Sozusagen, also Beginn des 16ers, dass da doch immer wieder komisch große Lücken in der Schalker Hintermannschaft waren. Also da hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie können da unsere Reihen so aus Richtung fast defensives Mittelfeld, und das stimmt ja auch, oder sogar Defensive, einfach ziemlich ungebremst reinlaufen und so ein bisschen wie im Abschlusstraining vorm Spiel. Ne, wenn die irgendwie von der Grundlinie den Ball reingeben und sie da im Sprint oder im zügigen Dauerlauf dann den Abschluss suchen, fand ich irgendwie ein bisschen verwunderlich so, weil ich dachte, diese 8 Gegentore, das ist ja auch echt ein Brett. Also das ist wirklich, wirklich wenig. Und jetzt sind es 10 und ich bin nicht so gut in Mathe, aber ich glaube, es sind 20% aller Gegentore, die
einem Spiel kassierten, das gegen Eintracht.
Ja, die der Tabellenführer im Eintrachtstadion eingesagt hat. Das finde ich schon cool. Aber ja, hinter dieser 8 stand dann irgendwie auch so ein bisschen ein Fragezeichen, weil ich dachte, irgendwie so ein Darmstadt oder so, die ja aus den unmöglichsten Positionen mitunter getroffen haben, die sind da doch ein bisschen geschickter. Deswegen hatte ich schon so ein Gefühl, dass es vielleicht nicht die Tagesbestform ist, die der Tabellenführer da hat. Und das bestätigte sich ja dann auch.
Muss allerdings auch dazu sagen, dass es Eintracht ja mehrfach versuchte, mit diesen Pässen in den Rückraum, ne, so zur Grundlinie durch, dann eben nicht irgendwie wild vors Tor oder aufs Tor schwaken, sondern eben bewusst zurückspielen. Auch durchaus ohne vorher zu checken, ob da einer im Rückraum ist. Also das hatte man offensichtlich trainiert und verließ sich darauf. Da steht dann halt schon mal einer. Ne? Aber ja, diese Lücken in der Schalke Abwehr, trotz 8 Gegentoren, die waren teilweise schon bemerkenswert. Passiert halt nicht viel in der ersten Hälfte. Das holten wir dann glücklicherweise irgendwann in der zweiten Hälfte, nachdem noch Bell nochmal eine Chance liegen gelassen hatte, wo Karius im Tor, bei dem man überhaupt merkte, dass er schon ein ziemlich guter Torwart ist, muss man ja mal sagen, schon klasse reagierte. Aydin war natürlich, sagten alle Schalker, natürlich trifft Aydin in so einem Spiel auch noch etwas kurios, weil doppelt durch die Hosenträger geschossen. Mit 118 km/h können allerdings Karius und sein Vordermann von Glück sagen, dass sie den Ball nicht abbekommen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich fantastisch. Finde ich auch sehr zu Recht, das 1-0, das zu dem Zeitpunkt absolut verdient gewesen ist. Hatte dann in der Nachlese erfahren, oder in der Vorlese, ich glaube, ich habe in den Vorberichten gelesen, dass Aydin tatsächlich 11 Jahre bei Schalke gewesen ist. Das ist natürlich echt ein Brett. Insofern nachvollziehbar, dass er da nach kurzer Freude den Jubel einstellt, voller Demut. Was ich eh skurril finde, ne? Also Sané trifft ja dann auch noch, Hoffmann, der auch auf Schalke gespielt hat.
Ich las doch in Kommentaren von Schalke-Fans während des Spiels, das nächste Tor macht dann Hoffmann. Ja, ein bisschen kurios zustande gekommen, also so bis in Strafraum gut gespielt, dann halt irgendwie ein bisschen Glück mit zu Aydin gekommen. Muss aber auch sagen, auch der stand natürlich echt sträflich frei da und konnte das Ding halt in die Maschen wuchten. Fast ein Doppelschlag. Conte wird auf die Reise geschickt. Tragischer Held in diesem Spiel. Der sich den Ball, glaube ich, zuletzt, so im letzten Schritt Millimeter zu weit vorlegt. Dann nicht mehr über Karius, der sich da groß macht, rüber gelupft bekommt. Später muss er dann ausgewechselt werden. Etwas unglückliche Szene. Scheint nur halbwegs glimpflich davongekommen zu sein. Also irgendwie Innenband verletzt hieß es. Was auch immer das heißt, ob es eine Dehnung, ob es ein Riss ist. Zum Glück kein Kreuzbandriss. Natürlich gute Besserung an Chris an dieser Stelle. Bemerkenswert bei den Wechsel. Für Conte kam Räbiger, der für mich in meiner Vorstellung natürlich eigentlich jemand ist, was auch durchaus gelegentlich unter Beweis stellte, in seiner Einsatzzeit für spielerische Elemente zu sorgen hatte, dessen auffälligste Szene aber eine Monstergrätsche im eigenen Strafraum aller Ermin Bicakcic war. Also hast du die so noch im Kopf oder hast du die so in Erinnerung?
Ich meine schon beim 1-1, ne? Also bevor wir dann, vor dem 2-0.
Vor dem 2-0,
ja. Ja, genau, ja. Ja, auf jeden Fall.
Da wurde es brandgefährlich und er rutschte da rein, beförderte das Ding ins Aus, also à la Bonheur, das kann er.
Ja, super. Ich finde sowieso, dass wir sprechen ja gleich bestimmt auch noch über die gesamte Hinrunde, aber dass wir so ein bisschen gelernt haben, zu kompensieren, wenn jemand ausfällt. Das finde ich wirklich ganz angenehm. Das hatte ich nicht immer in der Saison das Gefühl, dass uns das schnell und effektiv gelingt, wenn jemand verletzt ist oder ein Platzverweis passiert. Definitiv.
Ja. Ja, zuvor eingewechselt, übrigens für Köhler. Die ganzen Wechsel von Eintracht eigentlich immer so verletzungs- oder erschöpfungsbedingt. Ne?
Also Frenkert ja
saßen, auch. Saßen, ja, Frenkert, alle saßen auf dem Boden, griffen sich irgendwie an Oberschenkel. Conte da wirklich verletzt raus. Gomez war auch nicht mehr fit, noch ausgewechselt für die Mikele Sanchez. Dann kam es aber doch noch zum 2:0. Richtig feiner Angriff, Balleroberung durch Rebiger, auch da im eigenen letzten Drittel. Gut die Szene antizipiert, Ball erobert. Dann wird, ich glaube, von Yadimchi am Sané geschickt. Und ich dachte schon so erst so, oh, der lässt sich aber weit abdrängen, aber haute das Ding irgendwie locker wie im Training in Maschen, als ob er nie was anderes gemacht hat. Wobei es sein erstes Profitor gewesen ist.
Unglaublich, wirklich. Also da stand ich echt auf der Couch, muss ich wirklich sagen. Das habe ich so nicht gesehen. Ich habe immer irgendwie so Richtung Strafraum Mitte oder rechte Seite geguckt. Wer läuft mit? An wen könnte er abspielen? Ist der frei? Was passiert? Aber dass er abschließt
und dann so
habe ich nicht gedacht und ja, Wahnsinn, auch Schalker Vergangenheit. Ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Nur.
Der Fußball. Nur, keine andere Sportart. Ja.
2x5 Euro ins Phrasenschwein. Ja, kurz darauf kam leider Schalke doch nochmal zurück, was ich eigentlich gar nicht andeutete, muss aber zugestehen, der Angriff war natürlich Zucker, ne?
Ja. Meine Güte. Ja, und da siehst du eben, klar hatten die keinen guten Tag. Aber selbstverständlich können die auch an einem schlechten Tag gewinnen. Kein Problem. Also das ist ja dieses Relegationsspielphänomen. Du spielst als ambitionierter Zweitligist mit guter Laune gegen frustrierten Erstligisten, der genauso schlecht spielt wie in den Spielen davor. Aber 2, 3 gute individuelle Aktionen reichen halt einfach und du gehst da als Verlierer vom Platz. Und wenn das Tor erst fällt, hätte, wäre, keiner weiß es. Aber so dieses Aufblitzen und dann sind sie plötzlich da und schließen halt unglaublich effektiv ab. Ja, und dann stehst du da. Und dann muss ich schon sagen, denke ich kurz so, oh nein. Ich habe das Spiel mit jemandem gesehen, der wirklich sehr wenig mit Fußball anfangen kann. Und sogar der hat gesagt, oh nein, warum wird es jetzt noch mal spannend? Gesagt, ja, naja, gut, so ist das eben. Aber so richtig Schiss habe ich nicht mehr bekommen. Weiß ich nicht, wie war das im Stadion? Was da noch
oder? Also alle standen, das war schon noch mal aufregend. Zumal es dann noch in der, weiß ich, 4., 5. Minute der Nachspielzeit gab, 7 Minuten obendrauf. Nochmal so ein bisschen Flanke, wo ja Dimschi seinen Kopf in der Abwehr reinhält, der da so einen Bogen macht. Und dann nochmal, ich weiß gar nicht, wer es war, an Außenpfosten geköpft wurde. Also gut, Hoffmann wäre da gewesen. Aber es wurde nochmal spannend.
Ja,
aber,
das hatte ich verdrängt, ja, das stimmt.
Ja, aber unterm Strich. Auch Schalkes Trainer sagte anschließend im Interview und Pressekonferenz, verdienter Sieg der Eintracht. Hatte ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich.
Nö, aber macht ja nichts.
Aber ist schon spannend, ne? Also wir haben jetzt die Hälfte unserer Punkte in nur 4 Spielen eingesammelt.
Ja, das ist das schon. Aber
spannend.
Ja, das stimmt. Ich finde es aber irgendwie logisch. Also in der, klar, so ein bisschen postfaktisch. Aber vielleicht hat das halt tatsächlich gebraucht. Also das, was da zwischenzeitlich ja auch bei mir und hier in unserer kleinen Runde für Ungeduld und Unmut gesorgt hat, dieses, was ist denn, was habt ihr genau vor? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie da jemals ein Tor erzielt werden soll. Was ist das Konzept? Ihr steht euren Ansprüchen, die ihr selbst formuliert habt, im Sommer komplett irgendwie, weiß ich nicht, ob im Weg, aber also ihr erfüllt sie halt nicht und ich finde es schon okay, dass Fans sagen, ihr habt doch das gesagt und jetzt bekommen wir das. Macht mich unzufrieden. Aber wenn da Lehren draus gezogen worden sind und nicht zuletzt eben auch vielleicht die Einsicht hilft, dass Schlüsselspieler wichtig sind und man dann entsprechend agieren kann oder vielleicht Druck wegnehmen kann von denjenigen, die da ersetzen. Vielleicht hilft das, weil ich schon finde, dass jetzt die letzten drei Spiele. Wir hatten ja im Vorfeld so ein bisschen das austariert. Ich glaube, für mich war die Trendwende vor oder mit Bochum. Dann kam Hertha, nochmal ein eher durchwachsenes Spiel. Aber ich fand jetzt die letzten Spiele, also ab Kaiserslautern, klar kann man dann immer sagen, ja, aber die Gegner waren auch nicht gut. Aber wir waren halt mindestens gut genug. Und das reicht ja.
Ja, ich habe so meine Probleme mit einer Einordnung dieser gesamten Hinserie. Also zum einen, was ich nicht mag, ist, das ist für mich ein bisschen Geschichtsklitterung gerade, zu sagen, ja, jetzt belohnen wir uns endlich, also als ob davor eigentlich alles Bene war, nur das Toreschießen irgendwie vergessen wurde. Nee, ihr kamt nicht mal in die Nähe vom Toreschießen und habt in der Abwehr ständig dieselben Fehler gemacht. Das ist sicherlich was, was weitestgehend zumindest jetzt abgestellt ist. Zumindest jetzt im Spiel gegen Schalke hat sich allerdings auch das Team selbst oder hat das Team selbst gezeigt, dass diese mehr von, naja, wenn gewisse Spieler fehlen und die Führungsspieler und dann, wie soll das was werden und nicht eingespielt und so weiter, ich auch zumindest diskussionswürdig finde, weil wenn man sich nochmal anschaut, wer alles ausgewechselt werden musste, also Gomez ging raus, der jetzt ja zumindest seine Position da irgendwie gefunden hat, offensichtlich da auf der rechten Schiene. Ob man das jetzt als zwingend beste Lösung ansieht oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Er ist es ja. Conte musste raus, Köhler musste raus, ne? Gomez musste raus. Dann kam halt Sané und machte das Tor. So, die Abwehr stand bis auf die ein, zwei Wackler, die es am Ende gibt, wenn ständig lange Bälle natürlich noch in den Strafraum kommen, recht sicher. Und da finde ich, dann passt diese Geschichte in sich nicht mehr so. Ja, jetzt fehlten ja wieder bestimmte Spieler und trotzdem wurde ein Tor geschossen. Und trotzdem wurde bis auf den wirklich fein herausgespielten Angriff wurden halt Tore auch verhindert. Also ich habe da so meine Schwierigkeiten, das zu glauben. Was interessant ist, ist jetzt gerade ganz aktuell ein Interview, ein zweiteiliges, erste Teil heute rausgekommen von der Braunschweiger Zeitung mit Benny Kessel. Der sagt, und das unterstützt offensichtlich auch eher das, was du gerade wahrnimmst, dass so in den letzten Spielen, bevor diese Erfolgsserie gestartet ist, dass da Dinge passiert sind, und so stellte Benny Kessel das dar, die vom Ergebnis Mist waren, aber die der sportlichen Leitung Einblicke und Analysen gegeben haben, die sich jetzt offensichtlich auszahlen. Er ist dann nicht ins Detail gegangen, hat er nicht gesagt, welche das waren, aber das scheint eher die Geschichte zu sein, die es zu erzählen gibt. Nämlich, dass weite Teile der Vorrunde halt einfach Mist waren. Also in jeder Hinsicht Mist, bis auf wie immer den Einsatzwillen und das Engagement und der Einsatz der Spieler. Das hat immer fast immer gestimmt. Da kann man dem Team nie einen Vorwurf machen. Es war aber offensiv ein laues Lüftchen, bis auf die erste Halbzeit gegen Düsseldorf, wo man halt auf einen völlig indisponierten Gegner traf. Es gab immer wieder die gleiche Art von Gegentoren, Hereingaben, in der Mitte stand irgendwer frei. Und jetzt ist irgendwas passiert und das finde ich mal spannend, was das wohl gewesen sein könnte, wo trotz der Ergebnisflaute auch gegen Bochum und Hertha sportliche Leitung sagten, ja, aber da haben wir Erkenntnisse gezogen und jetzt funktioniert das auf einmal. Was auch immer das ist, wir können nur hoffen, dass es so bleibt, denn natürlich haben die letzten vier Spiele irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht als der Rest der Vorrunde davor.
Klar, ja, absolut. Also ich finde es ein bisschen schwierig also ich sehe natürlich deinen Punkt, dieses jetzt gegen Schalke hat es ja auch funktioniert mit den Auswechslungen. Vielleicht ist das halt auch doch ein bisschen die Zeit, die das Team noch mal mehr zusammenspielen konnte, als dann irgendwie Tempelmann fällt aus nach zwei Spieltagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ein Chor ist auf jeden Fall in besserer Form, als das war, als er gekommen ist. Ja. Finde ich, ist glaube ich so ein bisschen die steilste Leistungskurve für mich in der Hinrunde. Das überrascht mich wirklich, wie sehr der in der zweiten Liga angekommen ist.
Das ist eine Bank da hinten.
Das ist wirklich krass. hat sich, also nach dessen ersten Einsatz habe ich gedacht, oh, oh, okay, wenn das jetzt unser Heilsbringer ist, dann, naja, mal gucken. Aber leiste ich gerne ab, bitte, habe ich mich meilenweit getäuscht. Backhaus hat in einer Pressekonferenz gesagt, dass sie die Länderspielpause vor Düsseldorf genutzt hätten, um sich auf das Spiel mit Ball zu konzentrieren. Vielleicht hat das dann einfach auch da Zeit gebraucht, ich bin auf Trainerseite, auf Mannschaftsseite, da in der Philosophie und in der Spielweise nochmal sich anzupassen oder Dinge zu lernen oder Abläufe zu etablieren. Blackbox, weiß ich nicht. Aber da würde ich sagen, dass das, also da, wo ich das Gefühl hatte, die Mannschaft ist mitunter, wirkt so angestochen, im Sinne von, die rennt und sie kämpft oder das, was man auch immer kämpfen nennen möchte, aber so ineffektiv. Also wo läufst du denn mit dem Ball hin? Was soll denn das? Warum faulst du denn jetzt? Also so dieses offensiv, aber eben über Thorsten Matuschka hatte das sehr schön, kannte ich nicht den Begriff, in dem Sky-Interview vor dem Spiel, talentfreie Dinge, glaube ich, genannt. Also das, was jeder Fußballer kann, sowas wie Rennen oder Springen oder so. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach so ein bisschen in die Bahn gelenkt worden ist und so ein bisschen ausbalanciert worden ist. Also wir lieben Emotionen, tipptopp, Emotionen, sehr gute Sache, aber nur Emotionen ohne jede Form oder jedes Können am Fuß bringt halt irgendwie auch nichts. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, dass die letzten Spiele auch in dieser Konstanz, die sich da abzeichnet, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, da war so ein ausgenommen super glücklicher Sieg dabei oder eine total krasse Überperformance oder so, zeigt das halt mehr als bloßer Existenzkampf in dem Kader steckt. Also wenn Sané, der ist noch super jung, wenn der da irgendwie anfängt zu treffen, super. Aydin, jung, Topscorer, sowohl in Vorlagen als auch in Toren. Conte, wenn das gelingt, die Jungs da auf dem Niveau zu halten, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass man rechtfertigen kann, dass wir dauerhaft gegen den Abstieg spielen. Um mich hier jetzt mal, ich wohne nur im ersten Stock, deswegen darf ich mich aus dem Fenster lehnen. Aber aus dem Fenster lehne ich mich jetzt mal.
Ja, ich bin gespannt. Was man deutlich merkt, ist, dass das Defensivverhalten insgesamt den Gegnern bisher deutlich mehr Probleme als vorher bereitet. Und tatsächlich ist so eine Art Spielidee mit Ball mal zu erkennen. Das kann man auch sehen. Das ist nicht nur lange Bälle auf Yadimchi oder wir versuchen irgendwie Conte zu schicken, auch wenn das häufig gerne mal passiert. Aber da gibt es schon vermehrt spielerische Elemente. Ich bin halt gespannt, weil funktionierende Spielsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie von Gegnern natürlich irgendwann entschlüsselt werden und die darauf versuchen, Antworten zu geben. Also sei es in, wie bespiele ich Eintracht offensiv, als auch wie versuche ich den in der Defensive einen Zahn zu ziehen. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was daraus wird. Die Hoffnung ist natürlich jetzt mittlerweile doch stark gewachsen, dass wir es schaffen, uns um diesen 13. Tabellenplatz weiterhin zu bewegen. Es ist aber nach wie vor halt echt verdammt knapp. Also das wird, da meine Prognose bleibt bis zum letzten Spieltag eng da unten.
Ja, das kann sein, aber mein Gefühl hat sich geändert, ist jetzt auch insofern absoluter Bullshit, als dass sich das bei diesem Verein einfach wöchentlich ungefähr ändern kann oder ändert. Aber zumindest aktuell würde ich formulieren wollen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Richtung hat sich ein wenig gewechselt. Also im Sinne von streben nicht nach oben so, also in der oberen Tabellenhälfte. Das ist natürlich absolut utopisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Fürth gucke, die haben so viel mit sich zu tun. So, das ist ah Gott, die haben jetzt irgendwie den Trainer doch gewechselt und unglaublich viele Gegentore gefangen und hochverschuldet und alles sehr chaotisch. Und dann irgendwie Mannschaft kommt nur kurz zur Weihnachtsfeier, weil irgendwie Leute entlassen worden sind und alle sind unzufrieden. Oder Düsseldorf da mit diesem Hin und Her mit Markus anfangen. Klar sind die individuell gut besetzt, aber ich habe das Gefühl, dass es aktuell bei uns, dass wir an dem Punkt sind, an dem man sagen könnte, wir reden mal wirklich über das Sportliche und nicht über Theater und nicht über, nicht darum, warum wir schon wieder da sind, wo wir sind. weil vielleicht gelingt es ja tatsächlich jetzt hier mal, und das wäre für mich so ein bisschen Proofpoint, da einen Fuß in diese ewige Drehtür zu stellen aus, was ist, brauchen wir sportlichen Erfolg, damit sich Dinge ändern und damit das Umfeld wieder bessere Laune hat, um wieder irgendwie so ein bisschen in Aufbruchstimmung zu kommen, oder muss die Aufbruchstimmung erst da sein und müssen erst große Dinge passieren, damit der sportliche Erfolg eintreten kann. Und vielleicht haben wir jetzt das eine und können da irgendwie mit dem anderen drauf aufbauen. Also zumindest sehe ich uns da im thematischen Vorteil gegenüber einigen anderen Kandidaten da unten im unteren Tabellendrittel.
Ja, sagen wir mal so, bei allem, was ich oder was wir an Trainer Backhaus kritisiert haben, aus meiner Sicht auch zu Recht, und was mich immer noch ein bisschen, das ist nun mal der Gesamthinrunde geschuldet, etwas skeptisch weiterhin bleiben lässt. Was er definitiv geschafft hat, ist einen in sich geschlossenen Kader zu erzeugen. Also da ist wirklich ein Team auf dem Platz, und da war auch immer ein Team auf dem Platz, auch zu Zeiten, wo fußballerisch herzlich wenig funktioniert hat. Ja. Und das ist sicherlich schon ein Fund, auch mit dem man wuchern kann in solchen Situationen. Definitiv, dass da eine mannschaftliche Geschlossenheit herrscht, die du als bitter notwendige Voraussetzung hast, wenn du in diesem Abstiegskampf irgendwie bestehen willst. Auch bei allen Qualitätsunterschieden, die es da halt immer noch gibt. Also wenn ich mir gucke, wer bei Magdeburg da teilweise auf dem Platz steht oder eben Düsseldorf, das scheint aber, auch wenn sich Magdeburg langsam fängt, nicht immer alles zu sein, worauf es am Ende des Tages ankommt. Also das hat er definitiv auf der Habenseite unbestritten.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt gucken wir mal, was kommt noch an, oder kommt noch was an Transfers? Hoffentlich geht nichts an Transfers, denn natürlich haben bestimmte Spieler auf sich aufmerksam machen können. Conte, gut, ist jetzt passenderweise, das ist jetzt irgendwie fies, aber passenderweise gerade verletzt, weil er hat definitiv auf sich aufmerksam gemacht.
Definitiv, ja.
Weil an guten Tagen hat er ganzen Abwehrreihen Knoten in die Beine gespielt. Ja. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt möglichst schnell wieder so Richtung Gesundheit geht bei ihm. Ich kann mir vorstellen, dass eine Offensive nochmal nachgelegt wird. Da hängt halt echt viel immer noch an Yadimchi, also trotz Conte, weil Yadimchi ist der Leute auf sich zieht, der Lücken reißt, der drei Abwehrspielern gleichzeitig auf den Sack geht. Einfach mit seiner körperlichen Wucht und Präsenz bleibt unersetzbar, egal wie gut Conte das spielt, wenn der nicht auf dem Feld steht. Da haben wir keinen Ersatz für, weil ganz ehrlich, Chabo, kannst du nur hoffen, dass der einen neuen Verein findet, weil auch Backhaus scheint es jetzt eingesehen zu haben, hat ihm genug Chancen gegeben. Da kommt halt irgendwie nichts mehr. Ich meine, Polter ist noch so, kannst halt mal reinwerfen, wenn so gar nichts anderes geht, aber auch dessen große Zeit ist halt jetzt mittlerweile vorbei. Also da nochmal für jemanden zu sorgen, wenn er dann doch nach 70 Minuten wieder platt ist, weil er sich da aufgerieben hat, den da reinschmeißen kannst, das wäre schon wünschenswert. Ich weiß es halt gar nicht, es wird viel gesagt, ja, in der Abwehr könnte man nochmal, sehe ich nicht so unbedingt. Wie siehst du das?
Nee, also wenn Chor sich nicht so etabliert hätte, hätte man wahrscheinlich irgendwie in der Innenverteidigung nochmal nachbessern können. Aber aktuell, und das ist halt auch immer die Frage, holst du dann noch einen, dem du dann irgendwie, weiß ich nicht, Max Marie vor die Nase setzt? Weiß ich nicht genau, nee. Keine Ahnung. Also nee. Irgendwie habe ich auch nicht den Eindruck, dass da jetzt jemand, also dass der Kader irgendwie ein konkurrenzbelebendes Element bräuchte oder so. Ich glaube, dafür bringt Backhaus da schon genug Feuer rein, dass da nicht irgendwie,
ja.
Aber ich, also ja, große Unzufriedenheit jetzt irgendwie so mit unseren, mit der aktuellen Situation habe ich eigentlich nicht. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Conte jetzt nicht 4 Monate ausfällt. Sowas müsstest du dann natürlich irgendwie korrigieren.
Ja, wobei, gut, das ist kein 1-zu-1-Ersatz, weil dazu ist er noch nicht stabil genug, aber da hast du mit Sané zumindest einen, der perspektivisch in so eine Rolle mit reinwachsen kann. Ich sehe nach wie vor unsere größte Schwäche auf den Schienen, auf beiden Schienen. Wenn da Aydin rechts nicht spielt, weil ich bin weiterhin nicht von Gomez überzeugt, der macht das in der Defensivarbeit gut. Gar keine Frage. Der Typ hat halt echt ein extremes Laufpensum, ist auch angemessen aggressiv am Mann. Das passt alles. Er verliert halt nach vorne regelmäßig leider weiter die Bälle. Also ja, es gibt immer die ein oder zwei Szenen, wo er dann mal mit durchkommt, aber im Kern sehe ich das nach wie vor als Schwäche. So, und ich hoffe halt irgendwie, dass Rebiger so weit ist. Ich weiß nicht, ob das vom Typ her so ein 1-zu-1-Ersatz ist für einen Aydin, dass er die Rolle da mal ausfüllen kann. Ich sehe weiterhin Aydin da auf der rechten Schienenposition am sinnvollsten eingesetzt. Dann hast du immer noch die linke Seite. Da kann man auch wieder nur hoffen, dass die Mikele Sanchez zum Beispiel an seine Form wie gegen Stuttgart wieder anknüpft. Gar nicht mal unbedingt oder auch in der Relegation gar nicht mal unbedingt wegen der Tore, die er da gemacht hat, sondern einfach, weil er da angemessen giftig gespielt hat. Aber das ist für mich immer noch unsere größte Schwäche. Aber tragischerweise können wir uns mit Schienenspielern halt irgendwie totschmeißen, also jetzt noch einen zu holen und zu hoffen, dass er da nun die große Lösung ist. Glaube ich jetzt auch nicht unbedingt dran, dass das irgendwie besonders sinnig ist. Also echt alles, was an Geld und Überzeugungskraft da ist, nochmal einen guten Stürmer investieren. Ich glaube, das hilft uns am meisten weiter.
Ja, denke ich auch. Vor allem in puncto Variabilität, Auslesbarkeit, vielleicht dann eben auch mal mit 2 Stürmerspitzen spielen zu können. Warum nicht?
Ja.
Why not? Huh?
In diesem Sinne, aber wir haben tatsächlich nach vielen Jahren mal wieder ein halbwegs entspanntes Weihnachtsfest mit unserer Eintracht.
Ja.
Das ist ja schon mal was.
Auf jeden Fall nicht 9 Punkte in Liga 3.
Oh Gott. Ja, ach Geister, gar nicht mehr dran denken. Also wir stehen da ganz solide da. Natürlich darf der Hinweis nicht fehlen, das letzte Mal, dass wir 20 Punkte hatten, war in der Saison 17-18.
Oh.
Also noch ist nichts gewonnen,
nee.
Aber die Hoffnung ist doch ein gutes Stück gestiegen, dass wir dann die Kurve kriegen.
Ja, ich denke auch. Frohe Weihnachten.
Wünscht die Gegend gerade frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir sehen und hören uns nach dem 16.01. wieder. Dann kommt Magdeburg. Es sei denn, es passieren dramatische Dinge, für die Eintracht ja immer mal wieder gut ist. Aber wir hoffen mal nicht. Frohes Fest, einen guten Rutsch. Wir sehen und hören uns.
Gute Reise, wollte ich sagen. Es wird Zeit, Ferien zu haben.
Ja.
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Also, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Ciao.